Moin, ihr Lieben. Klang schon ganz gut. Moin, ihr von Gott Geliebten. Das ist mir wichtig. Ich habe es eben gehört, liebe Familie Krüger, auch von mir mein Beileid. Ihr habt einen Menschen verloren und habt jetzt eine Zeit ohne ihn vor euch. Ich wünsche euch von ganzem Herzen Gottes reichen Segen für diese Zeit. Und das er spürt, er ist bei euch. Ja? Er hält euch an der Hand. Und ihr müsst nicht immer nur traurig sein. So, Christoph hat es eben schon gesagt. Die Apostelgeschichte, das kam so an, eine Anfrage, könntest du? Und dann hat er mir gesagt, du kannst über alles predigen, was du willst. Hast keine feste Vorgabe. Und dann habe ich gedacht, Apostelgeschichte ist ja bei euch jetzt. Und das geht in dieser Woche drum. Ich habe mich hingesetzt und habe einfach die Bibel genommen. Nicht an einem Tag, aber so an mehreren Tagen. Wie ein Buch, die Apostelgeschichte, mal durchgelesen. Und ich kann euch sagen, das ist eine sehr spannende Geschichte. Da kommt so mancher Film, den man im Fernsehen sieht, längst nicht mit. Ich lese uns dazu Verse aus Apostelgeschichte 2 von 37 bis 44. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Wenn ihr die Apostelgeschichte mal durchlest, dann werdet ihr merken, die Apostel, sie konnten es nicht lassen. Sie konnten es nicht lassen, von Jesus zu sprechen. Von all dem, was jetzt für die Leute neu war. Die Apostelgeschichte ist ein riesiger Missionsbericht. Und was die damals zu Fuß für Strecken zurückgelegt haben, ist für uns heute kaum vorstellbar. Begonnen hat sie gleich nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Sie redeten in verschiedenen Sprachen und sie wurden salopp gesagt für besoffen gehalten. Da stehen die Jünger auf und Petrus beginnt zu sprechen. Zu den Juden in Jerusalem erklärt anhand von Aussagen aus dem Alten Testament, dass es so kommen musste. Und in der ersten Zeit hatten sie dabei immer noch so diesen Vorwurf: Ihr Juden, ihr habt unseren Christus durch Ungläubige, durch Römer töten lassen. Aber dann kommt diese ungeheure Botschaft: Gott war als Mensch in der Gestalt von Jesus unter euch. Und wir haben Jesus nach seiner Auferstehung gesehen, erlebt, mit ihm gegessen. Wir können es euch bezeugen, Gott ist stärker als der Tod. Und das hat die Leute total erschüttert. Vielleicht auch viele durcheinander gebracht. Was? Das Gesetz ist nicht mehr das Allerwichtigste? Das war doch das Lebensgerüst des frommen Juden. Da wusste er, was er zu tun und zu lassen hatte. Darin konnte er sich mit einer relativen Sicherheit bewegen. Und nun sollten sie etwas annehmen, erkennen Gottes Liebe und Gnade, das Gesetz stand nicht mehr an erster Stelle. Was sollen wir tun? Die waren in ihren Grundfesten erschüttert. Was sollen wir jetzt tun? 3000 wurden hinzugetan. Und wenn Petrus sagt, lasst auf euch taufen, und bei 3000 muss das ein echter Taufmarathon gewesen sein, aber war doch wunderbar. Und die Gemeinde wuchs rasant weiter, bald waren es dann schon 5000 ohne Frauen und Kinder. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie viele das wirklich waren. Und sie hatten eine große, tiefe Gemeinschaft. Alles wurde geteilt. Viele gaben von dem, was sie hatten. Man könnte fast sagen, alles gehörte allen. Vielleicht waren das damals schon die ersten Sozialisten. Aber bei denen hat es wenigstens funktioniert. Und dann kam ganz schnell der erste Gegenwind. Petrus und Johannes werden verhaftet. Rechtliche Vorwürfe konnte man ihnen nicht machen. Also hat man sie aufs Allerstrengste verwarnt und mit einem Predigtverbot belegt. Hört auf, diesen Kram zu predigen. Für die strenggläubigen Juden, die Pharisäer und Schriftgelehrten, entstand nämlich hier mit rasender Geschwindigkeit für sie eine Sekte. Für sie damals. Den Jesus hatten sie endlich weg und nun kam das. Aber die Apostel konnten es nicht lassen. Die Folge: wieder verhaftet, diesmal eine Nummer stärker, sie wurden ausgepeitscht. So als Warnung: macht das nicht weiter. Und wieder strenges Redeverbot. Aber sie konnten es nicht lassen. Es steht geschrieben, dass sie dankbar waren, dass sie für ihren Herrn leiden durften. Das muss man sich mal vorstellen. Dankbar sein, dass ich Schläge kriege, dass ich verprügelt werde. Für Jesus. Würden wir mit so einer Situation konfrontiert, wie würden wir handeln? Wären wir auch glücklich, leiden zu können? Dass es diese Situation für Christen überall auf der Welt gibt, wissen wir. Open Doors berichtet uns regelmäßig davon, dass auch heute Christen für ihren Glauben sterben müssen. Da gibt es ja diese Karte, die sie uns schicken. Ich habe vor längerer Zeit das mal im Fernsehen gesehen. Das war, ich glaube, irgendwo in Indonesien auf einer entlegenen Insel. Da gab es eine kleine christliche Kapelle. Und dann wurde die angegriffen, zerstört und abgebrannt und eine Frau schrie ins Mikrofon: Wir sind Moslems, wir brauchen die hier nicht. Für Christus leiden in unserer heutigen Zeit. Natürlich macht uns das traurig, wenn wir das mitbekommen. Und natürlich haben wir Mitleid mit ihnen. Und wenn wir gut sind, beten wir für sie. Und vielleicht spenden wir auch etwas. Aber das ist doch so weit weg von uns. Und so wie du es vorhin gesagt hast, Christoph, dass wir in Freiheit hier das leben dürfen, was wir glauben. Meine Frage: müssen wir für Christus leiden? Nein. Vielleicht müssen wir ein bisschen Spott ertragen. Ja, die werden nie klug. Oder wie ich es mal auf dem Campingplatz erlebt habe, wir waren am Campingplatz in Wesel. Da gibt es auch eine Baptistengemeinde, da wollten wir am Sonntag gern hin. Und ich bin also morgen schon der Erste im Waschhaus gewesen. Riesenanlage ist das. Und man kam mit den Damen da kurz ins Gespräch und dann sagte ich, war lustig, wir haben auch noch gelacht, ein paar Scherze gemacht. Und dann sagte ich so ganz zum Schluss: ja, so, ich bin deshalb so früh aufgestanden, wir wollen ja noch zur Kirche.
Ach so.
Die haben auch gedacht, was ist das für ein bekloppter Heiliger? Der hat Urlaub, ja? Der kann ausschlafen und dann muss der in die Kirche rennen. Ja? Bisschen Spott ertragen. Zeigen wir unseren Glauben. Vielleicht mit dem Fisch auf dem Auto. Freuen uns immer auf der Autobahn. Oh, ein Fischli hat uns überholt. Ja, aber es ist auch die Gefahr der Verwechslung. Ist mir passiert. Ach so, Angler bist du auch noch. Ja, alles passiert. Letztens hatte ich eine schöne Geschichte in Wismut. Da stand ein Auto vor mir mit einem auswärtigen Nummernschild. Und ihr wisst ja, um die Nummernschilder herum ist immer dieser Rahmen und unten steht immer die Firma, wo man das Ding gekauft hat. Und da stand unten auf der linken Seite, Jesus lebt. Auf der rechten Seite, Tatsache. Wunderbar. Ich habe ihn angesprochen, wir hatten ein gutes Gespräch, aber da war die eine Frage zu Anfang, bist du auch Christ? So, und das im christlichen Abendland, wirst du gefragt, bist du Christ? Kommen wir mal wieder zurück zur Apostelgeschichte. Dort ist uns auch Gottes Eingreifen und die Wendung vom Saulus zum Paulus beschrieben. Er, der bisherige Verfolger, macht sich auf den Weg seiner Missionsreisen und predigt die Sündenvergebung, die Gnade Gottes, alles aus Gottes unendlicher Liebe zu uns. Er, der ehemalige Pharisäer, der das Gesetz genau kannte, er hatte den allerbesten Lehrer Israels damals. Auch alles aus dem Alten Testament, der genau wusste, welche Vorschriften einzuhalten waren, predigt so, dass die sogenannten gesetzestreuen Juden außer Rand und Band gerieten. Es gab auf seinen Reisen immer wieder große, ja, lebensgefährliche Widerstände. In Apostelgeschichte 16, die Wahrsagerin, die hinter ihnen herlief und schrie, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, der euch den Weg des Heils verkünden wird. Paulus trieb den Geist aus. Das hat ihn genervt. Ständig rannte die hinter ihm her. Was war ihrem Herrn? Fehlten die Einnahmen aus der Wahrsagerei. Der hat mit der Frau richtig Kasse gemacht. Aufruhr, Anklage, Kleider vom Leib reißen, geschlagen werden. Originalton Luther. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis. Dankbar sein, für den Herrn leiden zu können. Apostelgeschichte 17 in Thessalonich. Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an. Oder Apostelgeschichte 18 in Korinth. Er blieb aber dort ein Jahr und 6 Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Als aber Gallio Statthalter in Achaia war, empörten sich die Juden einmütig gegen Paulus und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen, dieser Mensch überredet die Leute, Gott zu dienen, dem Gesetz zuwider. Schlimmer konnte es nicht kommen. Aber es ist nur eine kleine Auswahl. Und wenn ihr dann weiterlest, sie sind aus diesem Ort raus oder wurden aus dem Ort rausgeholt von den Geschwistern, ja, damit ihnen nicht weiter was passiert. Kaum waren sie im nächsten Ort, fingen sie sofort wieder an zu predigen. Und später, wenn sie die Gemeinden wieder besuchten, heißt es nach Luther, sie stärkten die Brüder. In den neuen Übersetzungen heißt es dann, sie stärkten die Gemeinden. Ja, es war damals eine reine Aufbauarbeit dieser neuen Gemeinden, dieser neuen, ja, Christen. Und im weiteren Verlauf waren sie dann dabei, die Geschwister, die Gemeinden zu unterstützen, zu stärken. Ähnlich wie damals, als die ersten Baptistengemeinden entstanden sind. Damals gab es auch schon diese sogenannten Wanderprediger. Brüder, die von einer Gemeinde zur anderen zogen. Es gab einen, der schrieb dann immer in seinem Buch vom Notwendigen geredet. Da habe ich meinen Freund Hero Jelten gefragt, weil der hatte sich damit sehr beschäftigt. Ja? Du, wer war das? Der brauchte in kein Buch gucken, der sagte mir so, das war Hinrich Siemens, der lebte von 1840 bis 1921. hatte er so im Kopf. Respekt. Und dieser Hinrich Siemens zog durch die Lande und besuchte nacheinander die Gemeinden. Und im vorigen Jahrhundert war das auch noch ganz viel zu Fuß gehen. Zum Beispiel von Ihren nach Virl, das sind dann auch so ungefähr 30 Kilometer. Und wenn man dann 30 Kilometer gelaufen ist, ist man eigentlich rechtschaffend müde. Abends aber hat er dann noch eine Versammlung abgehalten. Wenn ich schon da bin, dann fange ich auch an. Und in sein Tagebuch schrieb er dann vom Notwendigen geredet. Und darüber sprach er auch mit den Menschen, die er unterwegs traf. Und am liebsten erklärte er ihnen, wenn die Zeit da war, den ganzen Heilsplan Gottes, damit sie es begreifen können. Ja, dieser Mann und andere stärkten damals die Gemeinden. Es gab ja noch nicht für jede einen Pastor. Der erste Baptistenpastor in Virl war der Ostfriese Werzwede. Er wurde 1958 berufen. Da war die Gemeinde schon 93 Jahre alt, so lange waren eigene Leute auf der Kanzel. Und mein Vater war der Zweite, der dann 1965 kam. Und ich sage mal so, meine Altersklasse und ein bisschen älter, ich darf jetzt nicht mehr sagen, die Älteren, ich gehöre ja auch schon dazu, ja, meine Altersklasse und die Älteren mögen sich vielleicht noch so ein bisschen an ihn erinnern. Aber jetzt noch einmal die Frage, was ist das Notwendige? Apostelgeschichte 2,14. Ihr Männer von Judäa und Jerusalem, das sei euch kundgetan, nehmt meine Worte freundlich auf. Das einmal, nehmt meine Worte auf, hört mir zu. Und das andere ist, nehmt sie auf und nehmt sie für euch an. Zwei Schritte. Erstmal hören, verstehen, der dritte Schritt dann annehmen. So ist es ja bei der Verkündigung des Gotteswortes. Das bloße Hören allein genügt noch nicht. Und ja, noch nicht einmal dieses historische Fürwahrhalten etwa der Auferstehung Jesu. Wenn ich das für wahr halte, hilft mir das nicht im Glauben. Zur Kenntnis nehmen muss das Anerkennen und das persönliche Bekenntnis kommen. Das sind zwangsläufig die nächsten Schritte. Wie oft höre ich das? Ja, doch. Ja, da oben gibt es jemanden. Ja, aber ohne jede Konsequenz für mich. Ich weiß, wo da oben ist einer, ja. Aber mehr brauche ich davon nicht. Kommen wir zum nächsten Schritt. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Beständig. Also diese Gemeinde, das war kein Strohfeuer. Der Glaube hatte von den Menschen ganz Besitz genommen und natürlich sollte das und soll es heute auch so sein. Der Glaube soll von uns in Besitz genommen werden. Er soll in uns sein. Und hat er das getan, ist Gott mit seinem Heiligen Geist bei mir eingezogen. Und welche Folgen soll das haben? In der täglichen Andacht sind wir gerade beim Römerbrief. Und da ist der Apostel Paulus immer wieder sehr deutlich. Er schreibt darüber, ist Gottes Geist bei uns eingezogen, dann bestimmt er und nicht mehr unsere unvollkommene Natur das Leben. Das hat Paulus genau im Blick. Bei unserer unvollkommenen Natur suchen wir alles nur für uns persönlich. Nach dem Motto, wenn ich das so mache, ja Leute, was bringt mir das? Was habe ich davon? Was bringt mir das? Das geht es nicht nur um Geld, Sex und Macht. Dazu kommt dann auch noch der ungeheure Drang nach eigener Ehre und Anerkennung. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Paulus schreibt das so. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Denn wer dieser eigenen menschlichen Natur folgt, sagt Paulus jetzt ganz deutlich, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Das sind ganz klare Worte, da gibt es nichts dran zu drehen und zu deuteln. Wir wollen unser Leben an Christus geben. Und er will im Gegenzug uns seinen Heiligen Geist schenken. Und darum geht es immer wieder, jeden Tag in unserem Leben, Verbindung zu Jesus halten, seinem guten Heiligen Geist folgen. Der will ja noch das Beste für uns. Ich hatte vorhin gesagt, ich habe heute Nacht nicht so gut geschlafen. Da ist mir noch was eingefallen. Und zwar ein Vers aus einem Lied von der Gruppe Pur. Dort heißt es, ich lieb dich. Egal wie das klingt, ich lieb dich. Ich weiß, dass es stimmt. Denn ich lieb mich bei dir. Ich lieb mich an dir. Ich lieb mich in dir fest, wenn du mich nur lässt. Eine Liedstrophe von Menschen gemacht. Aber wenn ich sie mir genau betrachte, ist es dann nicht so, dass der Heilige Geist uns mit seiner Liebe ausfüllen will. Alles, was er bringt, ist Liebe. Und seine Liebe besteht auch darin, uns bei Jesus zu halten. Er will uns auf unserem Lebensweg helfen, bei Jesus zu bleiben. Er will uns bei den Entscheidungen unseres Lebens auf das Richtige hinweisen. Und Entscheidungen müssen wir doch jeden Tag treffen. So ist das Leben. Fängt dabei an, tanke ich jetzt da oder wo es billiger? Ich muss entscheiden. Kriege ich zum Frühstück ein Ei oder nicht? Das ist die Entscheidung meiner Frau dann. Aber es sind immer irgendwo Entscheidungen, die ich treffen muss. Kaufe ich mir diese Hose oder kaufe ich sie mir nicht? Das ist eine Entscheidung. Ja? Er will uns helfen bei allen Dingen in unserem Leben. Und wenn wir dann Gefahr laufen, von dem Weg mit Jesus wieder abzukommen, dann mahnt er uns, leise, aber deutlich. Und wie leicht man davon abkommen kann, habe ich gelesen in einem Newsletter, den ich von Bibel.tv immer kriege. Die haben immer sehr, sehr schöne Texte da vorne, eigentlich kleine Andachten. Und diesen einen Text lese ich euch jetzt mal als Zitat vor. Liebe Leserin, lieber Leser, im Monatsspruch fragt Paulus, was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Die gute Nachricht, niemand anderes kann uns gegen unseren Willen von Jesus wegziehen. Die schlechte Nachricht ist, wir selbst. Wir selbst können uns von Jesus wegbewegen und das Wichtigste verlieren. Meistens passiert das nicht als bewusste Entscheidung, es ist eher ein schleichender Prozess. Irgendwann merken wir, dass das Leben auch weitergeht, wenn wir nicht mehr in den Bibelkreis gehen oder wenn wir nicht mehr täglich in der Bibel lesen oder wenn wir nicht mehr beten. Während der Corona-Pandemie hörten manche auf, in den Gottesdienst zu gehen. Nach und nach rutscht Gott so aus unserem Leben heraus. Das führt dazu, dass Jesus in unseren Gemeinden immer weniger, unseren Gedanken immer weniger vorkommt. Wir verlassen uns nicht mehr auf ihn. Und irgendwann ist es dann soweit, dass wir keine Christen mehr sind und nicht mehr an Jesus glauben. Kennst du das? Wie wir das verhindern, das erklärt uns Jesus. Dazu müssen wir uns täglich wieder neu zu Christus umdrehen, uns immer wieder neu bekehren. Wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir im Gebet viel mit Jesus sprechen, wenn wir in eine lebendige christliche Gemeinde gehen, kommt sein guter Einfluss in dein Leben. Öffne dich täglich neu für Jesus. Lass dich immer wieder neu von Jesus erfüllen. Nichts außer dir selbst kann dich trennen von seiner Liebe. Zitat Ende. Kommen wir nochmal zur Apostelgeschichte wieder. Die Säulen der Gemeinde, die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und im Gebet. Und wenn wir diese Säulen der Gemeinde mitleben, dann können wir es auch nicht lassen, vom Notwendigen zu sprechen. Ich muss es nochmal so sagen, früher bei uns in den Gemeinden hieß es immer, jeder Baptist ein Missionar. Ich will jetzt die Baptisten damit nicht hervorheben, das liegt mir fern. Ich hoffe, ihr glaubt es mir. Ich möchte es lieber so sagen, jeder überzeugte Christ, egal in welcher Kirche er ist, soll ein Missionar für Gott sein. Ich habe mir das früher mal so vorgestellt, dann geht man jeden Tag von Tür zu Tür, verteilt Traktate, spricht die Menschen an. Ja, und wovon leben wir dann, wenn keiner arbeitet, nur Missionen macht? Missionar sein durch den Lebensstil. Bei mir ist es immer so, wenn ich eine Predigt halte, muss ich auch immer so einen Bezug zum eigenen Leben haben. Wir hatten früher im Seminar, das war die Baptistische Hochschule, wo die Pastoren ausgebildet werden, hatten wir dann einen Direktor des Seminars, ein sehr freundlicher und auch ein sehr, sehr kluger Mann. Nur er schwebte immer in höheren Sphären. Wenn der anfing zu predigen, wusste ich nach 5 Minuten nicht mehr, wo er war. War schade. Ich versuche es immer nur so ganz einfach, aber deutlich zu sagen. So und so sollte es sein. Ich bin ja auch noch viel unterwegs, auch noch als Trauerredner unterwegs und frage dann auch immer, wie ist es, ich würde gern was über Glauben sagen in dieser Abschiedsrede. Das ist unterschiedliche Reaktionen. Manche, nein, auf gar keinen Fall, gut, sage ich, ich dränge ihn Gott nicht auf, das hat er nicht nötig. Ja, andere, ja, machen Sie mal, aber nicht zu viel, kenne ich auch. Ja, aber ich habe die Möglichkeit, denen irgendwas zu sagen. Ich sage ihnen auch, ich bin ein gläubiger Mensch. Und dann kriegt man ja auch öfter mal die Frage, ja, müssen Sie dann jeden Sonntag in die Kirche gehen? Alleine müssen. Müssen Sie jeden Sonntag in die Kirche gehen? Sage ich, nee, muss ich nicht. Aber ich möchte es. Ich muss es nicht, aber ich möchte es. So wie mir es ein Pastor mal erzählt hat in einer Kirchengemeinde, sagt er, du, die haben das mit der Kirche genauso wie mit dem Arzt. Nicht? Ist gut, dass wir einen haben, aber es ist besser, wir müssen nicht hin. Schade. Nicht? Ich möchte hin. Für mich ist Sonntag ohne Gottesdienst kein Sonntag, da fehlt was. Ja? Ich bekomme eine Predigt zu hören, die mir Kraft und Mut für die nächste Woche gibt. Ich lerne dabei immer ganz viel aus der Bibel, lerne meinen Heiland immer besser kennen und verstehen. In der Gemeinschaft beten. Das gemeinsame Gebet bedeutet, da ist eine Gemeinde, die bringt alles vor Gott. Und zwar in einer Menge, in einer Masse. Ist zwar kein Tsunami, aber ich sage mal so, das sind schon große Wellen. Wenn die Gemeinde gemeinsam betet. Ja? Das heißt ja auch nicht umsonst, sondern wir haben eine Gebetsgemeinschaft. Wir sind eine Gemeinschaft zusammen. Das Abendmahl. Diese besondere Gemeinschaft mit Jesus erleben. Ja? Er, der sein Leib hat für uns zerbrechen lassen. Stellt euch mal so ein schön rundes Fladenbrot vor. Ja? Ist ein Körper und dann einmal reißen, dann wird das zerbrochen. Der hat sein Leib für uns zerbrechen lassen, sein Blut für uns gegeben. Und wir dürfen diese Gemeinschaft mit ihm leben, im Abendmahl, immer wieder dankbar. Ja, seht ihr, und da komme ich jetzt hin. Wenn wir das alles so leben, sind wir da nicht schon so Missionare, vielleicht nur so ganz kleine, aber man merkt es uns an. Und das ist das Wichtigste, dass man es uns anmerkt, dass wir Jesus lieben. Mit all den positiven Folgen. Bereit sein, davon zu reden, wenn es sich ergibt. Ich bin ja hier in Leer noch zur Schule gegangen, habe auch meine Ausbildung da gemacht. Und ich hatte damals sehr viele Probleme mit dem Magen, musste auch zum Internisten. Und der schrieb dann sagte, ja, ach übrigens, an Gott gibt es ja nicht. Ich damals, oh. Und dann musste mein Vater einmal mitkommen. Und er natürlich wieder, ja, an Gott gibt es ja nicht. Ich dachte, was macht der jetzt? Leute, das war um 1970, das Gesicht meines Vaters habe ich heute noch vor Augen. Er strahlte ihn an und sagt, doch, es gibt einen Gott. Da war der ruhig, konnte gar nicht glauben. Es gibt einen Gott. Ja? Das ist das Nächste, ehrlich sein, dazu stehen und es sagen. Ehrlich aber auch sein, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Heute Finanzamt geschrieben. Gebt ihnen, was ihnen gehört. Oder nicht schlecht über andere reden. Oh Leute, wie fein geht das, nicht? Ich sage dann immer, bitte vor in Anspruchnahme des Mundwerks das Gehirn einschalten, überlegen, was sage ich? Man kann damit so viele Menschen verletzen. Das ist dann das berühmte Wort Mobbing. Damit kann man Menschen in den Tod treiben. Das sollen wir nicht. Wir sollen die Menschen ins Leben holen. Ja? Wir haben, meine Frau und ich, die Angewohnheit, wir gehen gerne mal was essen. Aber wenn das Essen kommt, dann halten wir im Moment inne. Dann schließen wir die Augen und beten leise. Das dürfen die Leute gerne sehen. Und wenn mich einer darauf anspricht, dann sage ich ihm das. Ja? Wichtig dabei auch im Leben konsequent sein. Man wird dann ja auch beobachtet. Ne? Der tut ja so heilig. Ist der wirklich so? Siehst du, jetzt habe ich ihn am Sonntag hinter einer Kirche und in einer Woche, da flucht er rum wie verrückt. Da stimmt doch was nicht. Ja? Das heißt, die Leute sehen uns an. Und wir sind Abbilder Gottes, dessen Liebe in seinem Geist uns ausfüllt. Und das sollen die Leute um uns spüren. Das sollen sie merken. Und dann vielleicht auch neugierig werden. Was hat der, was ich nicht habe? Und wieso lässt der sich durch so einen Schlag in seinem Leben nicht unterkriegen? Da könnte man doch verzweifeln und dann schreien. Wieso nicht? Weil Jesus in dem Heiligen Geist ihn tröstet, ihm Kraft schenkt. Dann sind wir wie ein Bilderbuch für die anderen Menschen. Was hat er, was ich nicht habe? Wisst ihr, ich wünsche uns allen, dass die um uns herum unsere Liebe zu Christus spüren können. Und dass es uns, jedem von uns hier, wie genau jedem Christen in anderen Gemeindehäusern, anderen Gemeinden, ja, dass es uns allen, die wir uns Christen nennen, auf dem Herzen liegt, diese wunderbare Botschaft, wie auch immer, zu verbreiten zum Lob Gottes und dem Wohle der Menschen um uns herum. Sie konnten es nicht lassen. Dann sollten wir doch sagen, weil wir es einfach nicht lassen können. Amen.